Dieser Countdown ist noch nicht
Hoppala.
fertig. Ich habe aus Versehen gedrückt. Hier sind wir. Hallo.
Hallöchen.
Na?
Na, du bist immer noch entzündet? Nee, du bist nicht mehr entzündet, du bist verrotzt.
Ich weiß jetzt nicht, wie man entzündet definiert. Wahrscheinlich bin ich irgendwo entzündet, aber ich bin in erster Linie verrotzt und verschleimt und verkränkelt. Genau. Ja.
Ja, es tut mir leid, aber jetzt geht's gerade. Also es klang vorhin so, als hättest du so bestimmte Stunden am Tag, wo du arbeiten kannst, und dann ist der Rest wieder komplett
Ja,
scheiße.
voll. Ich habe auch gestern zum Beispiel, ich glaube von 2 bis um 6 nachmittags, habe ich genäht und hatte da dann auch voll Spaß dran und bin danach dann wieder voll gecrashed. Also im Moment sind so die Stunden von 18 Uhr bis so 10 Uhr morgens sind halt komplette Katastrophe und dazwischen geht es eigentlich ganz okay. Ja.
Aber das ist irgendwie schon weird, oder? Also, was hast
Ja,
du denn
keine
für eine
Ahnung.
seltsame Krankheit?
Ja, alles an mir ist seltsam.
Das stimmt.
Deswegen, aber es ist
Also.
zumindest ganz gut, weil ich habe halt das Gefühl, dass ich zumindest irgendwas machen kann. Mein Freund war ja vor ein paar Wochen krank und der konnte zum Beispiel den kompletten Tag nur im Bett liegen und schlafen. Und das finde ich
Furchtbar.
dann immer so räudig. Wobei ich dann wiederum sagen muss, das Einzige, was ich halt eigentlich mache, ist Bildschirmzeit aufbauen in der Zeit, wo ich nicht halb
13
tot
Stunden
rumhänge.
plus.
13 Stunden plus, genau. Aber auch, ne, das war ja jetzt einfach dann irgendwie krank, man kann
Ja.
nicht viel machen, dann waren die Wahlen, das heißt, ich habe irgendwie alle 3 Minuten irgendwas aktualisiert, um irgendwas nachzugucken, habe den ganzen Tag Content konsumiert zu dem Thema und so. Also halt auch so ein krasser Negativ-Doomscroll-Hyperfokus
Ja.
nebenbei. Und dann ist eigentlich jede wache Stunde ist dann Handyzeit. Lieben wir.
Ja, also ich meine, du sagst es ja schon, Bundestagswahl. Ich habe das Gefühl, wir können nicht drüber sprechen. Wir müssen jetzt aber auch nicht die ganze Folge sein. Aber ich habe natürlich auch die ganze Zeit alles verfolgt und die ganze Zeit geguckt. Also ich habe jetzt nicht bis 1 Uhr hier am Fernseher gesessen und geguckt irgendwie. Aber ich habe mir dann die Berliner Runde angeguckt und dann habe ich mir irgendwelche Edits von den Linken auf TikTok angeguckt und dann habe ich mich kurz gefreut, weil Heidi sich gefreut hat und dann war ich traurig, weil die Mehrheit im Bundestag jetzt schwarz-blau ist, also jetzt nicht von der Regierung, sondern nur von den Sitzen. Und es ist,
Ja.
oh, es ist ja einfach so ein krasses emotionales mehr ab als auf, aber so ein paar kleine, schöne Sachen sind ja auch passiert. Ich meine, hey, Christian Lindner ist arbeitslos.
Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Liebe das.
Ich
Diese
auch.
Betitelung.
Also genau, also das Ding ist, dass wir ja grundsätzlich erstmal uns darauf vorbereiten konnten, was da passieren wird. Es ist ja nicht so,
Ja.
dass die Wahl läuft und man sitzt vorm Fernseher und denkt so, what? Wie ist das denn passiert? Sondern man hat halt Wochen und Monate vorher diese Umfragen gesehen und die sahen halt beschissen aus. Und ich finde, für mein Gefühl, aus diesem Beschissensein haben wir was ganz Gutes gemacht irgendwie. Also
Ja. Also,
Christian Lindner ist nicht mehr da und die Linke ist relativ
BSW
stark vertreten.
ist nicht im
Die CDU hat
Bundestag.
Prozente verloren und so.
Ja, mich haben ein paar Leute gefragt, warum ich die BSW nicht gut finde. Und ich fand die Frage irgendwie interessant, weil ich frage mich, wie man, nicht die, das BSW, das Bund Sahra Wagenknecht, wie man die gut finden kann, denn die haben ja nicht mal ein Wahlprogramm. Also ich
Das
habe
ist genau
versucht
das.
rauszufinden. Ich war die ganze Zeit so, okay, BSW, BSW, ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Irgendwie geben die immer komische X. Und dann dachte ich so, ja, guck doch mal, was ist denn eigentlich? Was ist denn deren Ding? Die haben kein Wahlprogramm. Und bei Wikipedia stand nur, sie sind sozialökonomisch links, also quasi Mieten
Aber eigentlich
runter
auch rechts.
und genau, ökonomisch sind sie links, sie sind
Ja.
für finanzielle Gerechtigkeit, aber sie sind halt kulturell oder wie man es auch immer nennen soll, komplett rechts. Also gegen Migration, gegen Gender. Gegen Gender klingt immer so bescheuert, aber ich glaube, man weiß, was ich meine.
Ja.
Gegen Frauen und queere Menschen, so kann man es vielleicht sagen. Also komplett Katastrophe einfach. Und denke ich mir so, wie kann ich diese Frage bekommen von Leuten, warum ich gegen das BSW bin? Weil die frauenfeindlich sind, queerfeindlich sind.
Ja.
Also.
Ja. Ich check's irgendwie. Also ich check irgendwie auch nicht. Ich habe mir jetzt heute auch mal die Wählerwanderung angeguckt und so. Also die haben sowohl von links als auch von rechts dazu gewonnen, wo ich halt immer denke, sus.
Okay,
Also irgendwie
weird.
sind das dann
Macht ja
wahrscheinlich
dann
Linke,
Sinn, ne?
die Abschieben gut finden und Rechte, die linke Sachen gut finden. Aber Abschieben gut finden. Also es ist irgendwie wild.
Vielleicht rassistische Menschen, die aber checken, dass die AfD sie nicht reich macht und deswegen.
Ich wollte gerade sagen, rassistische Menschen, die wenig verdienen und das auch begreifen, dass die AfD Politik für Reiche macht.
Ja. Yeah.
Aber ich habe, ich fand das so spannend, weil ich mir in den letzten Tagen viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe ganz viele Nachrichten dazu bekommen. Ich habe auch so einen Fragesticker in meine Story gepackt, wie geht's euch damit und so. Und ich habe ganz viele Antworten bekommen, dass Leute halt Angst haben. Und ich kann das gut nachvollziehen. Und ich habe für mich versucht zu formulieren, warum ich keine Angst habe. Und ich glaube, bin für die alle wütend, die jetzt Angst haben müssen. Also ich habe das Gefühl, ich bin zu privilegiert, um Angst zu haben, sondern ich bin fucking sauer und habe Bock auf die, also sobald ich wieder gesund bin, auf die Straße zu gehen. Friedrich Merz kriegt gerade irgendwie von allen möglichen Seiten Tassen zugeschickt, weil er ja gesagt hat, diese Linksgrünen, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank und jetzt schicken voll viele Leute ihm Tassen in sein Headquarter.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, ist ja mega.
Mhm. Und sowas, ich habe das Gefühl, ich bin so richtig sickig jetzt. Ich habe jetzt so richtig einen Willen zu kämpfen. Ich kann aber auch mega gut nachvollziehen, warum man halt sagt, man hat Angst. Aber ich denke halt immer, irgendwie habe ich keine Angst. Irgendwie bin ich einfach nur krass sauer. Ich glaube, das liegt aber halt daran, dass ich bin weiß, ich bin cis, ich bin in einer Hetero-Beziehung, ich habe genug Geld, um irgendwie zu überleben, auch in dieser Economy, die wir gerade haben. Und denke halt immer, jetzt erstmal wird mir ja nichts passieren. Aber ich will halt, ich will gegen die kämpfen irgendwie. Das ist mein Gefühl dazu.
Ja, also mir geht es da ein bisschen anders. Ich habe schon Angst. Ich habe vor allem als Frau Angst, also so das Thema Schwangerschaftsabbrüche und so, da habe ich direkt so, weil man halt ja, also ich will jetzt nicht Deutschland mit den USA vergleichen, anderes Land und Friedrich Merz ist ja auch noch nicht ganz so durchgedreht wie Trump. Aber das sind ja irgendwie so, das ist ja irgendwie gefühlt immer so das Erste, was passiert. So erstmal schön den Leuten verbieten, irgendwie über ihren, den Leuten, den Menschen mit Uterus, verbieten, über ihren eigenen Körper zu bestimmen. Und das macht mir große Angst. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich nicht finanzielle Angst haben muss wahrscheinlich. Wobei ich dann auch immer, also ich neige dazu, mir auch einfach die schlimmsten Szenarien auszumalen, mir dann auch auszumalen, ja, okay, ich mache ja, mein Job ist ja auch irgendwie super politisch und ich rede über Feminismus und ich rede über Neurodivergenz und antikapitalistisch und was ist denn damit und so und keine Ahnung, deswegen, also ich mache mir einfach immer sehr viele Gedanken. So rational gesehen weiß ich einfach durch die Tatsache, dass ich finanziell gut abgesichert bin, auch durch meinen Freund, dass ich da wahrscheinlich so mit in der besten Position bin. Also ich glaube, das ist so das Problematischste eigentlich aktuell, wenn man zu armen Menschen gehört. Und dazu gehören ja migrantische Menschen oft, dazu gehören Flüchtlinge. Und ich glaube, das ist somit das größte Problem, eigentlich so der Kampf gegen die Armen von reichen Säcken.
Voll. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich diesen Kampf gerade führen kann. Jetzt gerade nicht, jetzt gerade habe ich Bronchitis, aber wenn ich den, ich habe das Gefühl, dass ich den Kampf gerade führen kann und möchte. Auf meine Weise natürlich. Ich werde jetzt nicht Friedrich Merz vor sein Headquarter scheißen, aber irgendwie im Kleinen so. Ich weiß noch nicht genau, wie und wie sich das organisiert und was man tut und was man tun möchte und was alle anderen machen. Aber anyways, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass das in mir jetzt nochmal so ein Feuerchen angezündet hat, was da gerade alles passiert.
Ich habe letztens, gestern, heute, I don't know, innerhalb des letzten kürzeren Zeitraums eine Nachricht bekommen von einer Person, die meinte, da habe ich halt darüber geschrieben, wie sehr ich mich freue, dass die Linke so gut abgeschnitten hat. Und sie meinte, ja, also ich kann mir ja vorstellen, dass auch ihr Influencer, das ist also groß gemeint irgendwie, mit daran beteiligt waren, dass die Linken so gut abgeschnitten hat, wo ich mich natürlich auch super da gefreut habe. Und ich frage mich, was denkst du darüber? Also es sind sich ja alle ziemlich einig, die Linke hat eine fantastische Social-Media-Strategie gefahren, sowohl, also vor allem bei TikTok, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Und das ist sicher, weil dafür glaubst du auch, dass dadurch, dass Leute zum Beispiel wie wir oder mit noch einer größeren Reichweite, die sich offen dazu geäußert haben, die gesagt haben, dass sie die Linke wählen, dass das auch einen Unterschied gemacht hat?
100%. Ich glaube auch generell, dass Leute wieder die Linke als eine wählbare Partei überhaupt mit aufgeführt haben. Also dass Leute halt gesagt haben, wählt demokratische Parteien, zum Beispiel SPD, Grüne oder Linke. Das ist in den letzten Jahren nicht so gewesen irgendwie. Da hat man halt irgendwie gesagt, wählt irgendwie mittlere Parteien und da war dann irgendwie die CDU noch mit dabei. Und,
oder geht wählen einfach nur, ne? Geht einfach nur dahin.
Wählt nicht die Faschos so, hat man vielleicht noch gesagt, aber dass man wirklich eine Wahlaufruf macht und sagt, hey, wählt vielleicht eine von diesen Parteien. Dass man gesehen hat, hey, viele Leute wählen die Linke, also ist die Stimme wahrscheinlich nicht verschenkt, hat natürlich mega geholfen. Ich habe auch noch kein Jahr bisher so doll gesehen, dass Leute wirklich sagen, wen sie wählen. Ich glaube, das hängt auch irgendwie damit zusammen. Ich glaube definitiv, dass es mit Social Media zu tun hat, aber ich finde mal, dass es so ein bisschen, es klingt auch, ich habe letztens Tagesschau geguckt nach der Wahl und wo dann gesagt wurde, ja, sie haben ja auch eine mega Social Media Strategie gefahren und so. Und Heidi Reichenegg dann gesagt hat, das ist eigentlich keine Strategie, sondern wir haben einfach nur gute Punkte. Und das ist halt das, was die jungen Leute von anderen jungen Leuten hören wollen. Also es ist ja nicht so, als hätten die jetzt da eine mega Kampagne aufgezogen, sondern es ist einfach, es sind ja die Inhalte, die dann bei Leuten Klick gemacht haben und wo gesagt wurde, ja, eigentlich bin ich links. Eigentlich bin ich auch schon immer links.
Voll, da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Also ich glaube, mit Strategie ist nicht gemeint so, ah, die suchen sich jetzt mal bestimmte Punkte raus. Das waren natürlich immer ihre Punkte und theoretisch hätten wir vor 3,5 Jahren, hätte das genauso sein können. Aber ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie die Sachen geteilt wurden, also unser Algorithmus ist ja relativ ähnlich politisch bei TikTok und ich meine, du wirst auch die ganzen Gysi-Edits und Heidi-Edits gesehen haben und die reden und dann kommen wir grooven die Linken in den Bundestag und dann mit irgendwie Techno unterlegt und so, was natürlich irgendwie ein bisschen weird ist, aber auch irgendwie Spaß macht und schön ist und was halt auch irgendwie dazu beigetragen hat, dass man nicht nur so kacke auf die Bundestagswahl guckt, sondern sich so denkt so, ja, geil, da kann man ja auch irgendwie was richtig Gutes machen, was sogar so ein bisschen Spaß machen kann. Mm. Die Linken sind irgendwie cool.
Wobei ich finde, dass die Grünen das auch versucht haben, so auf diesen Daddy-Habeck-Vibe zu gehen. Und also ich habe halt auch ganz viel davon gesehen und habe auch gesehen, dass da irgendwie ein Trend geht. Aber trotzdem, dass die, ich weiß nicht, dass halt die Linke trotzdem gewonnen hat, das Social-Media-Game, durch ihre Inhalte und durch ihre Kandidaten, ne, natürlich.
Ich weiß halt nicht, wie AfD, also ich kenne halt, ich muss halt ehrlich sagen, ich habe noch nie was von den AfD, also ich weiß gar nicht, was so deren Ding ist bei TikTok und so, weil es mir halt nie ausgespielt wird. Deswegen kann ich gar nicht zu deren, Anführungsstrichen, Strategie sagen oder ob die vielleicht auch super erfolgreich sind mit dem Scheiß, den sie machen. aber aus meiner Perspektive, also ich fand die Linken natürlich inhaltlich schon immer gut, aber ich hatte sie trotzdem irgendwie nicht auf dem Schirm. Und ich hatte auch immer auf dem Schirm, dass sie einfach irgendwie klein sind und
ja.
Ich brauchte auch Social Media, also nicht im Sinne von, Social Media hat gesagt, ich soll die Linken wählen, deswegen mache ich das jetzt mal. Aber ich brauchte das auch irgendwie, um die wieder so richtig auf dem Schirm zu haben und zu checken, ja, alles, was die sagen eigentlich, genau das. Die sind die Einzigen, die irgendwie nicht Politik für superreiche Leute machen. Ja, bei Grünen kann man drüber debattieren, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also ich habe das Gefühl, Grün ist auch eher für Leute, die den Klimawandel scheiße finden, aber trotzdem Geld haben.
Ich glaube, Politik generell ist eigentlich. Ich habe auch gestern zu meinem Freund gesagt, irgendwie ist es so krass, dass einen Themen ja auch immer mehr beschäftigen. Also umso älter man wird, umso interessanter wird ja Politik, weil plötzlich Sachen wie Steuern zahlen und so ja immer relevanter wird. Und irgendwie, ob jetzt die Mehrwertsteuer angehoben oder gesenkt wird, ja immer relevanter wird, als ob man halt eh nur die Ja-Produkte beim Rewe kauft oder die gut und günstig bei, weil ich weiß nicht, Edeka. Aber also, ne, dass halt irgendwie Sachen immer relevanter werden, die halt mit Geld zu tun haben, die mit Außenpolitik zu tun haben und so, wo ich früher ehrlich gesagt auch nicht so viel drüber nachgedacht habe, sondern halt immer irgendwie dachte, ja, keine Ahnung, ich will halt irgendwen und dann wird es schon. Oder hatte ich halt so andere Themen, die mir wichtig waren. Und
ist so, total. Ich war noch mit Anfang 20 war ich noch irgendwie komplett unpolitisch gefühlt. Also nicht unpolitisch, dass ich keine Meinung hatte, aber dass ich wirklich keine Ahnung von gar nichts hatte. Mhm. Ich weiß noch, es gab einmal in unserer Uni, es sollte ein Konzert gegen rechts geben. Und ich meinte so, gegen rechts? Es gibt doch gar keine Nazis mehr. Es gibt doch gar keine Rechten mehr.
Ich habe in Dortmund gewohnt.
Wozu ist denn das? Du, also ich weiß nicht, ob ich da einfach komplett Delulu war oder ob ich vielleicht doch in einer kleinen Bubble gelebt habe von West-Berlin und Potsdam, was irgendwie ja sehr, I don't know, muckelig dann vielleicht auch einfach ist.
Keine Ahnung.
Ich Ich weiß ja, genau, es nicht.
Meine linke Einstellung, als ich 20 war, war halt, Bullen sind scheiße.
Mhm.
Und eigentlich sind alle Institutionen scheiße. Das war meine linke Einstellung, als ich halt früher mit den Leuten abgehangen habe, mit denen ich abgehangen habe.
Mhm.
Dann war noch, ja, irgendwann kam noch dazu, Abschieben ist scheiße. Aber also immer nur so die Themen, die halt gerade irgendwie in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, weil ich Leute kannte, die abgeschoben werden sollten oder so, ne? Und mhm, irgendwie so, dann fing das halt irgendwie an. Aber das Ganze, was halt mit Geld zu tun hat oder mit irgendwelchen Entscheidungen, war ja halt immer so, was wurde da jetzt im Bundestag entschieden? I don't know, Mann, keine Ahnung. Juckt mich doch nicht. Erzählt mir, was es halt hinterher für einen Ausgang für mich hat. Ja, und das ist halt sehr, sehr anders geworden.
Ja, ja, definitiv. Definitiv.
Ich wollte dich was anderes fragen, um jetzt mal von dem Thema Politik wieder wegzukommen, damit nicht alle jetzt schon hier wieder, die so keinen Bock auf das Thema haben. Du hast gerade auch so ein bisschen was zum Thema Nachrichten auf Instagram erzählt und so. Und ich habe heute einen Take dazu gelesen, den ich interessant fand. Hast du das Gefühl, dass Instagram das neue Facebook wird?
Aktuell noch nicht. Eigentlich noch nicht.
Okay.
Wieso?
Ich hab manchmal das Gefühl, es kommt immer drauf an. Bei mir ist es gerade so, dass gerade zwei Reels von mir, die schon älter sind, viral gehen oder immer noch viral sind und in irgendwie in Bubbles gespült werden. Und ich halt sehr, sehr viele Kommentare von sehr frustrierten, hauptsächlich Männern bekomme. Mhm. Dass ich hässlich bin, dass ich scheiße laber, dass ich, wie man überhaupt das Maul aufmachen kann, wenn man keine Ahnung vom Leben hat. Dann Verschwörungstheoretiker, die ich ganz viel in meinen Kommentaren habe. Also im Moment ist es wirklich so, dass ich so 20 bis 50 Leute am Tag blockiere, je nachdem, wie aktiv ich dann dabei bin, auszusortieren, auch was Nachrichten angeht und so. Und immer dann, wenn das so ist, also wenn ich außerhalb meiner Bubble ausgespielt werde, habe ich 100% das Gefühl, wir sind hier auf Facebook irgendwie. Das sind alles so Leute um die 50, die heißen alle Norbert oder Werner oder manchmal Ulrike oder so. Und die kacken mir den ganzen Tag ins Profil und man merkt einfach, dass das so ein Them-Problem ist. Also, dass die einfach irgendwie gefrustet sind und einfach Bock haben, im Internet rumzustänkern. Und das war halt auf Facebook so und das war ja auf Facebook einer der großen Gründe, warum da keiner mehr ist, außer diese Leute, die sich jetzt den ganzen Tag gegenseitig voll machen. Und irgendwie mache ich mir Sorgen darüber.
Mhm. Also ich empfinde das halt nicht als neue Entwicklung, sondern ich hatte das eigentlich, seit ich bei Instagram bin, immer, wenn ich virale Beiträge hatte, damals ja noch keine Reels. Und deswegen sehe ich das nicht als neue Entwicklung, aber ich habe eine Entscheidung getroffen vor einer Woche oder so. Und zwar habe ich meine Kommentare eingeschränkt.
Oh.
Endgültig. Yeah. Habe das schon ein paar Mal gemacht früher und dann wieder geöffnet, weil ich dachte, ach naja, und Reichweite und so. Und ich habe jetzt aber endgültig für mich entschieden, dass mir keine fremden Menschen mehr ins Wohnzimmer kacken werden. weil es mir auch einfach langsam gereicht hat. Es war nämlich, ich habe ein Reel, das ist extrem viral gegangen. Das ist dieses Women in Male Fields Reel, wo ich
oh, ich erinnere mich.
Da ging's, ja, genau. Also das war das zweite, da ging es um meinen Vater. Und habe das ja umgedreht. Das ist ja der Clou bei Women in Male Fields. Und das ist ja schon Wochen alt. Und ich habe immer und immer und immer wieder Kommentare bekommen. Und die holsten überhaupt. Also Leute, die in dem Reel steht ja schon, schauen die Caption. Und in der Caption ist es genau erklärt, was es mit dem Hashtag auf sich hat. Was soll das bedeuten? Oh, ist das dumm? Hä, wie kannst du so eine grausame Mutter sein? Also Leute, die es einfach wirklich überhaupt nicht begreifen. Wo ich auch denke, was, wie hängen geblieben seid ihr eigentlich? Und es hat mich so frustriert und so genervt. Jedes Mal, wenn ich die App geöffnet habe, dass von diesem wochenalten Reel die hohlsten Kommentare kam, dass ich gedacht habe, nee, jetzt reicht's. Es reicht mir. Ich kann und möchte nicht mehr.
Ich habe ja auch mittlerweile fast immer in den Reels in der Caption stehen, Disclaimer, nein, nicht jeder, der das macht, hat ADHS. Und nein, wenn du das nicht machst und trotzdem ADHS hast, dann ist es so, also ist, ne, dass das irgendwie, dass ich manche Sachen einfach nur mache, weil sie lustig sind oder weil ich gerade Bock habe, sie zu posten oder weil ich halt irgendwie, weiß ich nicht, ne? Und Das liest aber keiner. Also das liest keiner. Nee,
nein.
Da fühlen sich Leute total von angegriffen. Und irgendwie finde ich auch den Anspruch geil. Also ich mache dann das Video, um was es geht, ist 24 Sekunden lang. Und da sage ich, du willst wissen, wie es ist, mit ADHS zu leben. Ich muss gerade dies und das und jenes machen. Und stattdessen gehe ich jetzt an meine Nähmaschine und nehme mir eine Projekttasche für meine Stricksachen. Und da sind dann halt Leute, die, viele, viele Leute, die kommentieren, das ist alles viel zu vereinfacht dargestellt und blablub. Und ich denke mir halt so, was ist die Erwartungshaltung, wenn ich Instagram-Reels gucke? Möchte ich ein komplett, also wenn man das zu vereinfacht findet, ja, verstehe ich, 100%, dann kauf dir mein Buch. So, also ich habe darüber ein Buch geschrieben, da kannst du das auch alles nachlesen.
Aber dazu sind die bereut. Der Wunsch ist es, winzig kleine, schnell konsumierbaren Content zu bekommen. Und dann wird sich aber darüber beschwert, dass es zu klein und zu oberflächlich und nicht tiefgründig genug ist. Und das ist das Problem, wenn man dann sagt, ich kriege ja auch oft Kommentare, die bestimmte Fragen stellen, also Fragen stellen ist immer in Ordnung, aber oft auch auf eine provokative Art und Weise oder sagen, ja, aber dann mach jetzt auch nicht so ein Geheimnis da draus. Wie hast du das und das denn gemacht? Und ich denke, ein Geheimnis draus machen? Klick doch mal auf meinen Namen. Also ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass Leute so faul geworden sind, dass sie nicht mal die Caption lesen, dass sie nicht mal aufs Profil klicken können, dass sie nicht mal ein Wort googeln können, dass sie nicht mal mehr als eine Sekunde nachdenken können. Und dazu bin ich einfach nicht mehr bereit. Das akzeptiere ich nicht mehr. Und übrigens hast du mich dazu ermutigt, als wir vor ein paar Wochen ein Gespräch geführt haben und ich meinte so, oh, kann ich denn Leute blockieren und so? Weiß ich immer nicht, ist es nicht so schlimm? Du meintest, wenn du jemanden blockieren möchtest, dann blockier die Person, ist dein Profil. Und da muss es nicht irgendwie was super Schlimmes sein und die Person muss dich jetzt nicht aufs Übelste beleidigt haben. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest von dieser Person keine Nachrichten mehr bekommen oder die soll deine Sachen nicht lesen, dann blockiere sie. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und das mache ich jetzt auch. Bisschen scheiße, wenn die Person dann auf mein Zweitprofil geht und dann mir da sich da über mich beschwert, warum ich sie blockiert habe. Aber das ist ein anderes Thema. Dann habe ich die dann auch wieder blockiert. Aber so handhabe ich es jetzt auch mit meinen Kommentaren. Man kann bei mir nur noch kommentieren, wenn man mir folgt. Und ich gehe davon aus, wenn man mir folgt, dass man dann zumindest weiß, was ich beruflich mache, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich welche politische Richtung ich ungefähr vertrete, weil ich bin einfach nicht mehr bereit, Leute an die Hand zu nehmen, die einmal mein Gesicht sehen und dann sagen so, immer hasse dich. Nein, okay.
Also, okay, aber dann nimmst du mir also ein bisschen die Sorge, dass das jetzt wirklich Facebook-Entwicklung. Also ich habe das Gefühl, dass eventuell die schlecht gelaunten Boomer merken, dass sie auf Facebook nur noch so ein Rudelbums machen, indem sie sich halt die ganze Zeit gegenseitig beleidigen und runtermachen und schlechte Nachrichten reinziehen, dass die jetzt zu Instagram gehen. Davor habe ich Angst.
Ja, ich weiß nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil ich weiß es halt nicht. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass es anders geworden ist, sondern dass es auf jeder Plattform eigentlich immer so ist, wenn du in die falsche Bubble kommst. Weil dann könntest du ja auch sagen, TikTok ist zu Facebook geworden, weil TikTok ist ja da grauenhaft. Und das sind aber alles junge Leute. Also ich glaube, die hohlen Leute, die hasserfüllten Leute, die faulen Leute, die hast du leider überall.
Das stimmt. Na gut, dann werde ich es noch ein bisschen aushalten.
Was spricht dir gegen deine Kommentare einzuschränken?
Das Ding ist, dass ganz oft auch, also ich mag Kommentare. Ich möchte auch diesen Austausch auf Social Media irgendwie haben, auch eventuell auch mit Leuten, die mir nicht folgen. Das müsste ich halt mal nachgucken, wie das überhaupt ist, ob das alles Leute sind, die mir folgen, die halt auch clevere Kommentare schreiben oder vielleicht eine Frage haben oder vielleicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Also eigentlich bin ich auf Social Media, um den Social Part davon halt auch zu nutzen. Also gerade in meinen Kommentaren, in meinen Nachrichten, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich beantworte wirklich, ich versuche vieles zu beantworten, aber ich beantworte bei weitem nicht mehr alles. Aber ich habe mir halt immer gesagt, meine Nachrichten sind halt dieser Space, wo nicht nur ich auch antworte, sondern ja auch andere sich gegenseitig antworten.
Du meinst in der Kommentare?
Ja. Habe ich das nicht gesagt? Okay.
Du hast Nachrichten gesagt.
Okay. Mhm. Nee, aber die Kommentare sind halt irgendwie der Space, wo ich das Gefühl habe, da ist halt die Community füreinander irgendwie da. Und deswegen sträube ich mich da so ein bisschen gegen, weil dieser Social-Teil, den ich nicht mehr 100% erfüllen kann, den erfüllen dann halt alle untereinander irgendwie. Und deswegen,
das kann ich nachvollziehen, aber dir folgen über 90.000 Menschen und die haben alle die Möglichkeit, bei dir zu kommentieren. Und ich glaube, alles, was irgendjemand kommentieren oder fragen würde, würde auch jemand fragen, der dir folgt. Und dann ist die Frage einmal beantwortet. Es muss ja auch nicht 70 Mal die gleiche Frage unter einem Reel stehen.
Das passiert ja. Das ist ja, das passiert ja einfach.
Genau, und das, glaube ich, ist einfach nicht notwendig.
Gut, aber wenn jetzt irgendwie 500 Kommentare drunter sind, kannst du ja auch nicht erwarten, dass Leute dann suchen. Es gibt einfach keine gute Suchfunktion in Kommentaren bei Instagram.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich glaube, du unterschätzt, wie viele Menschen dir tatsächlich folgen und auch die Möglichkeit haben zu kommentieren. Und Leute können dir auch folgen und dann kommentieren, ne? Also das ist ja eigentlich auch nicht schwierig, jemanden zu folgen. Aber wenn jemand nicht bereit ist, auf Folgen zu klicken, dann finde ich anders. Wenn der Kommentar so wichtig ist, dann kannst du auch mal auf Folgen klicken. Das wollte ich damit sagen. Und ich muss sagen, ich denk da hauptsächlich an mich und meine mentale Gesundheit, weil ich einfach gemerkt habe, das macht einfach was mit mir und mir geht's da schlecht. Mir geht's furchtbar schlecht, die Kommentare zu lesen. Egal, wie oft ich mir sage, ja, das ist Reichweite oder ist doch egal oder ich muss ja nicht antworten oder was auch immer. Mir geht's einfach richtig schlecht. Oder dann habe ich den Impuls zu antworten, dann will ich was Pumpiges reagieren. Dann denke ich, oh nee, dann kann ja jeder sehen, dass ich was Pumpiges geschrieben habe. Und dann denke ich mir, nee, dann will ich es lieber einfach gar nicht erst da haben. Und die Kommentare, die von meiner Community kommen, sind zu 99% schön. Ja. Und ich krieg lieber schöne Kommentare, was soll ich sagen?
Das ist halt das Ding, irgendwie, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich in den Kommentaren besser davon abgrenzen kann. Also, dass ich in Kommentaren irgendwie eher mal denke, so, ja, keine Ahnung, mach einen Kopf zu und so. Aber im Moment ist es halt die Masse, ne? Also dadurch, dass es halt zwei Reels sind, die irgendwie in unterschiedlichen Ecken gerade sind, rumschweben, merke ich einfach, dass wenn du halt so an einem normalen Tag, wenn es jetzt mal so ein Kack-Kommentar ist oder so, dann ist es das, wo ich drüber lache oder dann irgendwie sage, ist egal. Aber wenn es halt so 20, 30 sind, kommen wir halt so in den Bereich, wo wirklich meine Birne anfängt, das auch zu glauben. Ne? Also dann irgendwie auch, dass ich merke so, hä? Warum sind das denn jetzt so viele?
Das ist halt das Ding, wenn du einfach zu oft zu viel Scheiße liest. Und das ist ja auch die Sache, warum Rechte mit ihren Sachen immer so durchkommen und so erfolgreich sind, weil sie die gleiche Scheiße immer und immer und immer und immer wieder wiederholen, bis man denkt so, oh, ist vielleicht doch was dran? Nee, es ist nichts dran. Einfach nur, weil man diese Sehgewohnheit führt dazu, dass es normalisiert wird. Und ich möchte nicht, dass es normalisiert wird und ich möchte mich auch nicht selber vergiften damit. Ich möchte das von mir abschirmen.
Ja, ich denke mal drüber nach, ob ich das vielleicht auch einschränke.
Kann man auch temporär machen, einfach wenn gerade was viral geht. Und danach wieder anders machen.
Ja, wahrscheinlich mache ich das echt mal. Aber für einzelne Videos kann man es nicht machen, glaube ich, ne?
Nee, leider nicht. Obwohl, warte mal, du kannst nur die Kommentare ausstellen. Das ist echt schade. Das habe ich nämlich auch schon öfter gedacht, dass es für einzelne Videos gut wäre.
Ja, voll, weil wenn man jetzt mal so ein Thema hat oder so, wo man dann denkt, das könnte tricky sein, dann könnte man sie da ja einschränken. Das finde ich ganz gut. Aber naja, es ist, wie es ist. I will survive, ich bin eh krank. Aber ich habe das Gefühl, dass das und die Wahl, also das ist ja auch zeitgleich passiert. Und gerade bei der Bundestagswahl habe ich halt oft einfach, ich habe so eine Fassungslosigkeit darüber, wie viele Menschen zum Beispiel die AfD wählen und denke dann halt auch immer so, wow. Das ist so ein ganz bestimmter Schlagmensch, nämlich dieser Schlagmensch, mit dem ich auch so ein bisschen aufgewachsen bin, dieses man ist mit allem irgendwie unzufrieden und die da oben machen halt immer nur Kacke und alle sind scheiße und alle anderen sind immer schuld. Und dadurch, dass ich dann halt gleichzeitig diese Kommentare unter meinen Videos sehe, kriege ich halt so ein ganz schlechtes Menschenbild. Also mein Menschenbild hat sich extremst verschlechtert in der letzten Woche.
Und das kann ich halt nachvollziehen. Ja, wenn man weiß, wie viele Leute die AfD wählen. Und ich meine, ich wohne im Osten, hier hat die Hälfte der Leute und die AfD gewählt. Ja. War nicht schön. Also in Potsdam zum Glück nicht. Das ist ja eine kleine Insel in Brandenburg. Aber wenn ich hier rausgehe, dann kann ich davon ausgehen, dass viele Leute, die mir begegnen, hasserfüllte Scheißer sind. Sorry.
Bonn ist auf Platz 4 der wenigsten AfD-Wähler. Das ist halt auch so. Juhu. Ich bin halt auch in der Blase. Es ist halt irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht.
Aber ich bin auch gerne in der Blase. Also was bringt's mir denn? Das ist halt so, das ist ja nicht so, als ob man irgendwie das braucht, um sich abzuhärten, dass man regelmäßig in irgendwelche braunen Sümpfe steigt, um dann zu sehen, ah, das ist ja schön, so sieht die echte Welt aus. Gut, dass ich jetzt nicht mehr mich sicher fühle, weil die Realität ist ja auch nicht sicher, sondern ich möchte gerne, ist doch schön hier. Das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, wie es draußen aussieht, aber das heißt, dass ich mich dem nicht aussetzen will.
Ich glaube, so fürs Leben ist es halt echt schön, also für den Alltag. Ich merke aber, dass es, was, also dass ich kenne ja auch Dortmunder Verhältnisse und da gab es ja auch noch wirklich, wirklich viele Nazis, halt auch wirklich, die sich organisiert haben. Und ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel jetzt in Bonn auf eine Demo zu gehen, ist halt ganz anders, als in Dortmund auf eine Demo zu gehen. In Dortmund hast du halt das Gefühl, du sprichst mit demjenigen, der dein Feindbild ist, weil die sind da. Also die sind immer irgendwie sehr präsent und sehr da. Und in Bonn habe ich halt zum Beispiel das Gefühl, die Leute sind halt, man liegt sich so gegenseitig in den Arm. Aber eigentlich ist es mehr so ein, komm, wir halten alle unsere Händchen und das ist schön, als ein, ey, wir sind gegen die da. So, irgendwie gibt es da halt niemanden, der, gegen den man dann so, also irgendwie, weiß ich nicht. Ja, vielleicht kann man das nur verstehen, wenn man mal in einer rechten Hochburg gewohnt hat.
Na, die Sache ist, willst du jetzt auf die Straße gehen und dich mit einem Nazi prügeln, um zu wissen, irgendwie gegen wen du kämpfst, oder?
Na, wenn ich nicht 1,58 groß wäre und eine Frau, dann wäre das okay. Mein Bedürfnis, glaube ich. Ich bin ja ein sehr wütender Mensch und auch, ich wäre wahrscheinlich ein gewaltbereiter Mann, wenn ich einer wäre. Bin ich aber nicht.
Ja. Ja, ich kann es auch nachvollziehen, aber ich habe eher das Bedürfnis, mich unter Menschen, die ähnlich denken wie ich, zusammenzurotten und nach außen hin zu zeigen, hey, hier sind Menschen, die sind dagegen, weißt du? Als dass ich mich
aber
so wie so eine Front...
Halt, wenn halt alle sagen,
ich
wir sind dagegen, dann zeigst du es ja niemandem. Weil alle ja sagen, ja, genau, ich bin auch dagegen.
Na, aber wir haben ja vorhin drüber gesprochen, was es gebracht hat, dass die Linke mal richtig, richtig laut geworden ist,
ja,
bei TikTok.
Internet. Ja, das stimmt.
Und außerdem geht es ja auch nicht darum, einen Nazi davon zu überzeugen, nicht blau zu wählen. Geht es ja nicht. Darum haben wir auch drüber gesprochen. Es geht ja darum, den Leuten, die unsicher sind, die nicht wählen, die Leute, die... Also, ne, es geht ja darum, gute Leute ranzuholen.
Voll. In der perfekten Welt ist es auch so, aber ich habe diesen toxischen Gerechtigkeitssinn. Ich möchte, dass Leute, die kacke sind, wissen, dass sie kacke sind. Also ich habe ja auch in der Wahl, in der Politikfolge, die wir gemacht haben, gesagt, dass ich halt immer, wenn ich wählen gehe, möglichst aussehe wie eine linke Zecke, damit mich jemand anmacht, damit ich jemanden zurück anmachen kann, weil ich halt das Bedürfnis habe, Leuten zu sagen, dass ich sie scheiße finde und verachte. Das ist mein Gerechtigkeitssinn, den ich habe, dass ich kann nicht einfach Ungerechtigkeit passieren lassen, sondern ich habe immer ganz, ganz stark das Bedürfnis, aber immer, also auch zum Beispiel, wenn mir jemand auf der Autobahn zu dicht auffährt oder so, ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Ich bin total hilflos, weil ich das Gefühl habe, okay, ich muss dem jetzt irgendwie sagen, dass er heute das Schlimmste ist, was mir an diesem Tag passiert ist. Also ich neige da auch zur Übertreibung tatsächlich, aber irgendwie ist das mein Gerechtigkeitsempfinden, dass die das wissen müssen, die Leute.
Ja, ich denke mir halt auf der einen Seite, ich bin halt eine Frau, die 1,55 Meter groß ist und ich habe halt einfach auch Angst und deswegen gehe ich halt nicht gerne in die direkte Konfrontation. Und auf der anderen Seite glaube ich halt zu 100%, dass es nichts bringt. Ich glaube, dass wenn man Leuten, die rassistisch sind oder die AfD wählen oder die CDU oder was auch immer, ich glaube, wenn man denen sagt, keine Ahnung, deinetwegen leiden Menschen, dann lachen die einem ins Gesicht. Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass die dann sagen, wirklich? Mhm. Ich dachte immer, blaues Herz steht für Liebe.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass das damit für mich gar nichts zu tun hat, sondern ich will einfach, dass die abends im Bett liegen und darüber nachdenken, dass sie sich denken, boah, diese kleine rothaarige Frau, die hat mir heute gesagt, dass sie mich scheiße findet und jetzt fühle ich mich wie ein bisschen schlechterer Mensch als vorher.
Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Man will ja auch nicht, ich habe auch oft das Gefühl, dass der Raum so von Leuten so dominiert wird, die sich zu sicher in ihrer Meinung sind und die sich viel zu selbstbewusst und sicher darin fühlen, irgendeine Scheiße von sich zu geben und dass man da eigentlich auch laut werden müsste, um den öffentlichen Raum auch zurückzuclaimen. Das empfinde ich auch total so. Aber ich bin nicht die Person, die das machen möchte, weil ich mir das Angst macht. Und ich suche mir halt lieber andere Wege, wie ich meine Meinung laut kundtun kann und für Gerechtigkeit kämpfen kann.
Aber wie ist das in anderen Situationen bei dir, wenn jetzt irgendwie, ich meine, du hast ja zum Beispiel auch als Barista gearbeitet, wenn dann Leute, mega. Aber das hat ja auch was mit Gerechtigkeitssinn zu tun, wenn man irgendwie, wenn man selber
absolut.
Oder wenn andere um einen rum so assi, eklig behandelt werden und man irgendwie das Gefühl hat, so, ich will dir in dein Getränk spucken. Aber ich mach's
ja
nicht. Aber,
ich hab's ja nie gemacht. Was ich gerne gemacht hätte, wäre den Leuten einen 20-minütigen Vortrag zu halten, warum ich ihnen moralisch überlegen bin, dass sie nicht glauben müssen, dass sie besser sind als ich, nur weil sie mehr Geld haben, dass ich ihre Kleidung affig finde, dass ich alles dumm finde, was sie von sich geben und dass ich es verachtenswert finde, wie viel Geld sie im Lafayette für irgendeine Scheiße ausgeben. Das hätte ich gerne gemacht und dass sie mir gefälligst mehr Trinkgeld geben sollen. Aber ich habe es halt nie gemacht, weil ich halt viel zu viel Angst davor hatte.
Und das ist halt das Ding, das ist immer mein Bedürfnis. Also ich habe jeden Tag mindestens einmal das Bedürfnis, jemandem das zu sagen.
Ja, aber gehst du dem Bedürfnis nach?
Nicht immer, aber manchmal im Kleinen. Also jetzt
zum Beispiel?
Diesen 20-minütigen Vortrag halte ich nie. Aber ich bin sehr passiv-aggressiv. Das ist nicht gut für mich und auch nicht für meine Umwelt. Aber zum Beispiel, letztens ist mir ein Mann unbedachterweise nicht aus dem Weg gegangen und ich fand den vorher schon super unangenehm im Supermarkt und ist dann mit seinem Einkaufswagen in meinen reingefahren und dann war er so ein bisschen so und ich so, wollten Sie Entschuldigung sagen? So bin ich dann halt. Und dann gehe ich aber schnell weg, damit das halt nicht eskaliert oder so. Aber ich bin immer so on the edge. Wenn ich im öffentlichen Raum unterwegs bin, habe ich immer so ein auf den Lippen so, wenn mich jetzt einer halt blöd anguckt, dann kriegt der einen Spruch. Oder dass ich mal vorbeigehe und nuschel so, Arschloch oder so. Das mache ich richtig oft, richtig oft. Aber das kriegen die ja nicht mit. Oder im Auto Mittelfinger zeigen oder so. Das mache ich auch richtig oft. Das kostet übrigens richtig Geld, macht das nicht. Ich wurde noch nie deswegen angezeigt, aber kann man werden. Oder im Auto, mein Freund findet das ganz schlimm, wenn ich fahre und jemand drängelt und es ist 70 oder so, dann fahre ich 65. Und wenn das dann zweispurig oder so wird, dann ziehe ich so rüber, dass derjenige mich nicht überholen kann, ganz, ganz langsam. Ich bin da wirklich schlimm und das ist auch gefährlich. Aber ich habe das Gefühl, ich habe so ein übersteigertes Bedürfnis, dass die Leute sich ärgern oder dass die Leute irgendwie eingeschränkt sind durch meine Präsenz.
Also Lisa, ich finde ja, wenn man schlechte Autofahrerin ist, dann sollte man auf den Straßen eigentlich nicht unterwegs sein.
Ich bin keine schlechte Autofahrerin, ich bin nur eine aggressive Autofahrerin.
Ich bin nur eine aggressive, andere Leute gefährdende Autofahrerin, das ist was anderes.
Ich bin immer die Ausnahme.
Ich verstehe dich auch total. Weißt du, ich bin die Person, die vorm Fernseher sitzt und Friedrich Merz und Alice Weidel sitzt und rumschreit und Mittelfinger zeigt. Aber es sieht mich ja niemand außer mein Freund.
Ja.
Und da lasse ich meine Wut raus, aber ich kann meine Wut nicht rauslassen, wenn ich weiß, dass es eine Reaktion geben könnte, weil ich es nicht ertragen kann, dass die Reaktion nicht meine Wut als legitim anerkennt.
Ja.
Siehst du, was ich meine?
Das ist ja auch ganz oft das Problem. Das ist ja auch, du kennst ja auch diesen Moment, wenn da jemand eine eklige Nachricht auf Instagram schreibt und man hat schon so einen riesigen Absatz geschrieben und dann denkt man sich, nein, warum will ich das machen? Ich möchte auch die Antwort nicht lesen. Ich möchte eigentlich nur, dass diese Person weiß, dass sie scheiße ist. Und stattdessen blockiere ich sie dann mittlerweile. Aber im echten Leben kann ich das halt nicht machen. Und deswegen schreibe ich in meinem Kopf halt diesen riesigen Absatz. Und ja, schluck ihn dann runter oder lass ihn dann so peu à peu raus.
Ja, weißt du, ich glaube, dass das Schlimme ist, dass wenn ich meine Wut rauslasse, dass es auch eigentlich keine Reaktion gibt, die ich gut finde. Ich hatte letztens zum Beispiel auf eine Anfrage, die ich unfassbar dreist fand, die ich bekommen habe, beruflicher Natur, habe ich geantwortet und sehr, sehr klar meine Meinung geäußert, dass ich das super schlimm finde. Muss ich jetzt nicht genau inhaltlich darauf eingehen, aber ich habe einfach gesagt, dass ich da etwas moralisch nicht gut finde und habe auch einen sehr harschen Ton gewählt. Und die Person war halt dann sehr klein, als sie geantwortet hat und hat auch gesagt, es täte ihr leid und sie könne leider nichts dafür, das wäre ihre Vorgabe, ladida. Da habe ich mich nicht besser gefühlt, da habe ich mich noch schlechter gefühlt. Da hatte ich das Gefühl, als hätte ich jemanden fertig gemacht. Aber wenn sie mich jetzt angeschrien hätte via E-Mail und gesagt hätte, was bildest du eigentlich, so eine dumme Kuh, hätte ich mich auch beschissen gefühlt.
Ja.
Das heißt, ich habe das Gefühl, es gibt gar keine Erleichterung für mich. Die einzige Erleichterung wäre, ich schreibe eine bitterböse E-Mail, schicke sie ab und blockiere dann die andere Person.
Ja, aber das Problem, und das ist halt das Problem, ich glaube, das ist halt auch das große Problem an diesem Gerechtigkeitssinn-Dingsbums. Ich glaube, dass ich mich ein bisschen überlegen fühlen will. Ich glaube, dass ich mich hilflos fühle, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und dass mein einziger Ausweg ist, mich überlegen zu fühlen. Also ich werde auch eklig. Ich bin auch in meinem Kopf eklig zu Leuten, die ich scheiße finde, dass ich die klein mache in meinem Kopf und mir selber denke so, wer bist du denn, dass du mir, also zum Beispiel, keine Ahnung, Leute, die die AfD wählen oder so, wenn ich jetzt im Wahllokal bin und da ist jemand und ich denke so, oder da ist jemand, der irgendwie rumtönt oder das ist mir bei der letzten Bundestagswahl 2021 passiert und also nicht jetzt schlimm rumtönt, aber halt sich so ein bisschen eklig verhält und dann bin ich halt richtig widerlich in meinem Kopf und dann will ich aber auch widerlich sein und will halt mich selber besser darstellen, um meinem Gerechtigkeitssinn, um halt mich selber zu vergewissern, ich bin moralisch überlegen dieser Person und das, damit alles richtig ist, damit es halt wieder das Gerechtigkeitsgefüge halt wieder richtig ist. Dass Leute, die sich Gedanken machen, was ich ja, wovon ich ja bei mir selber ausgehe und so, oder das halt besser weiß als bei den Leuten, dass die überlegen sind über denen, die halt Hass und Hetze schüren und die Arschig.
Aber erreichst du dieses Gefühl dann auch? Fühlst du dich noch befriedigt am Ende?
Nein. Nein, natürlich nicht.
Ich hatte gestern, ich saß gestern in der Bahn und neben mir waren vier sehr laute männliche Jugendliche, die extrem laut irgendwas mit ihrem Handy abgespielt haben, keine Ahnung. Und was ich theoretisch gern gemacht hätte, wäre zu sagen, könnt ihr bitte aufhören, solche egoistischen Arschlöcher zu sein und Rücksicht auf andere Leute nehmen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich genau wusste, dass die mich anpöbeln und eklig sein werden. Stattdessen habe ich sehr laut gestöhnt, meine Augen verdreht, hörbar, und habe mich woanders hingesetzt. Das heißt, ich habe schon irgendwie das Bedürfnis, dass jemand merkt, dass ich sehr unzufrieden mit ihm bin, dass Mutti böse ist. Aber ich möchte nicht in die Konfrontation gehen.
Ja, und ich glaube, ich bin auf so einem Zwischenstadium. Ich möchte eigentlich in die Konfrontation, also irgendwas in mir möchte in die Konfrontation gehen, aber eigentlich bin ich halt auch ein Zwerg mit Angststörungen. So. Also es gibt eigentlich keinen Weg.
Richtig schöner Weg, Buchtitel. Eigentlich bin ich halt auch ein Zwerg mit Angststörungen.
Okay, ich werde mir das aufschreiben, falls nochmal so ein Buch kommt. Nee, aber auch so, wir haben schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass ich das zum Beispiel hasse, wenn Leute draußen, wenn ich Leuten draußen begegne, Punkt, erstmal, aber Absatz, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin und dann Leute sind, die ihren Hund nicht anleihen, blablablu oder so und ich bin dann immer richtig krass, das ist der einzige Moment, wo ich wirklich rauslasse, wenn ich richtig sauer bin, also ich diskutiere dann auch mit Leuten und schrei rum und so und bin richtig arschig und das hilft nie, das hat noch nie geholfen.
Weil die Leute scheiße sind.
Das Einzige, was mir dabei halt hilft, ist, meinem Freund hinterher eine halbe Stunde über eine Situation, die vielleicht eine Minute gedauert hat, abzulästern und zu sagen, ja, boah, was für ein Arschloch. Kannst du dir das vorstellen? Den sollte man den Hund wegnehmen. So. Also das hilft mir halt, mich auszutauschen und zu sagen, fandest du das nicht auch so scheiße wie ich? Und das dauert dann ewig lange, bis ich dann darüber hinweg bin. Aber ob ich die jetzt angekackt habe oder nicht, macht eigentlich keinen Unterschied. Aber es ist,
ich denke halt immer,
atmen. Ich muss das machen.
Ich denke immer, wenn jemand so kacke ist und sich offensichtlich egoistisch verhält, entweder im Kleinen, indem er seinen Hund nicht anleint und der Hund einen dann anspringt, oder im Großen, indem man eine Nazi-Partei wählt. Ich denke mir, wenn jemand sowieso schon so egoistisch ist, dann wird die Person nicht umdenken, wenn ich ihr sage, dass sie scheiße ist. Weißt du, jemand reflektiert, also die meisten Leute reflektieren sich ja sowieso schon nicht, wenn man ihnen mit Wut begegnet und sagt, dass sie sich kacke verhalten, sondern gehen eine Trotzhaltung. Und wenn jemand sowieso schon von Anfang an so unreflektiert und vielleicht noch ein bisschen hohl ist, dann wird da gar nichts passieren. Außer das Gegenteil, dass die Person dich ankackt und sagt, bist scheiße, warum guckst du so blöd, verpiss dich, keine Ahnung, was die jungen Leute von heute so sagen.
Die sagen, warum guckst du so blöd, verpiss dich. Sprech 2025.
Du weißt genau, ich vermisse dich.
Geil. Tic-Tac-Toe? Ja, ne?
Ja.
Ja. Lieben wir.
Klar. Aggressive Frauen, beste. Also nicht aggressiv, wütende Frauen.
War das noch, in den frühen 2000ern war das noch was, wo man drüber schreiben musste, über wütende Frauen.
Ja.
Also in den Klatschmedien.
Außergewöhnliches Ding war das.
Heute müssen wir einen Podcast darüber machen, um stattzufinden.
Ja. Und dann gibt es irgendwann die große Pressekonferenz, wo wir uns anschreien.
Entschuldigung, sind Sie eigentlich hohl? Was soll das? Was soll diese Frage? Ich verbitte mir das. Oh, ich hätte richtig Bock. Ich hätte richtig Bock. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bräuchte so eine Therapiesession so einmal im Monat, wo ich einfach so mit Leuten, weiß ich nicht, mich streiten kann oder so. Als so Konfrontationstherapie, aber auch immer so alles
so das ist das Gegenteil von Lachtherapie, Wuttherapie, ja. Schreitherapie.
Ja, aber es ist ja nicht gut.
Dafür hast du ja deinen Kirchenchor.
Den guten Alten. Ich muss es jetzt heute schon zum zweiten Mal absagen, weil ich mit dieser Lunge halt nirgendwo hingehen kann und singen kann.
Deswegen hast du vielleicht so viel Wut in dir drin, weil du das nicht rauslassen kannst.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo ich so dringend bräuchte, mal ein bisschen zu brüllen, kann ich nicht zum Chor gehen, weil ich krank bin. Toll. Einfach toll.
Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid.
Ja. Ich musste mehrere Termine auch absagen, auch letzte Woche schon. Und diese Woche musste ich einen Dreh absagen mit dem WDR und so. Weil es einfach wirklich nicht geht, weil ich wirklich einfach nicht garantieren kann, dass hier jemand zu mir nach Hause kommt mit einem Kamerateam und einem Tonmann und ich nicht sage so, sorry Leute, kann leider jetzt nur 5 Minuten sitzen und danach müsst ihr wieder gehen oder so. Hast du auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn du Sachen absagen musst?
Ja, schon. Wobei ich sagen muss, dass ich schon lange nicht mehr Sachen abgesagt habe. Ich habe früher unfassbar oft Sachen abgesagt, weil ich einfach immer zu einem Ja gesagt habe. Und jetzt bin ich relativ gut da drin geworden, wirklich nur noch Sachen zu machen, von denen ich weiß, dass ich sie eigentlich möchte. Mhm. Und mir dann kurz vorher, wo ich ja immer alles absagen möchte, zu sagen, hey, du wirst dich freuen, dahin zu gehen. Aber an und für sich schäme ich mich da schon ein bisschen. Aber ich könnte mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, ein Kamerateam in meiner Wohnung zu haben. Also, dass du das überhaupt machst, finde ich so krass.
Es gibt wirklich sehr eingeschränkte. Also, ich habe auch nicht so Bock darauf. Ich finde das cool, weil das einfach zwischendurch mal was anderes ist. So, einfach mal was anderes als der Arbeitsalltag. Aber natürlich ist es irgendwie unangenehm, wenn Leute hier deine Ecken anfangen zu filmen. Aber ich meine auch zum Beispiel, dass ich jetzt heute wieder krank bin und Chor absage. Also, ich schreibe dann halt der Chorleiterin, dass ich nicht komme. Sowas alleine macht mir halt schon so, das ist wie Krankmelden auf der Arbeit. Oder ich musste am Freitag eine Kooperation absagen, weil ich die wirklich nicht machen konnte. Und die musste ich nicht mal selber
absagen. Ja, sowas absagen finde ich auch schlimm.
Ich habe mein Management geschrieben so, hey, mir geht's richtig schlecht und ich habe keine Stimme, könnt ihr das bitte absagen? Und habe mich so richtig 1000-mal entschuldigt und war so, hey, ich bin einfach krank. Also ich kann es ja nicht ändern.
Ich kann es nicht ändern.
Das ist äquivalent zu Krankmelden, wenn man...
Finde ich gar nicht, weil einem Management Bescheid sagen, das ist ja das Beste, was man machen kann. Ganz schlimm fand ich auch, direkt dem Chef oder wem auch immer was sagen zu müssen. Also zum Beispiel, also am allerschlimmsten war, als ich noch als Barista gearbeitet hat und das war ja, mein Chef war ja, also das war ja Inhaber geführt. Er war ja derjenige, dem das Café gehört hat. Und ich wusste halt immer, er muss arbeiten, wenn ich nicht komme, weil ich war eine Zeit lang auch seine einzige Mitarbeiterin. Ich muss ihm persönlich immer Bescheid sagen. Und es kommt auch von ihm eine Reaktion darauf. Also das war schrecklich. Ich glaube, da habe ich mich auch vielleicht 2-mal krank gemeldet, weil es so unangenehm war. Aber das Gefühl danach ist natürlich immer herrlich.
Wenn man es gemacht hat?
Ja.
Finde ich nicht.
Nein, wirklich, wenn es vorbei ist, dann habe ich immer das Gefühl, mir sind 10 Zentner vom Herzen gefallen.
Nee, ich habe mich immer super spät dann krank gemeldet, wenn ich krank war. Also halt so den spätesten möglichen Zeitpunkt und auch was alle Absagen jetzt angeht, weil ich halt immer denke, ist das wirklich schlimm genug? Kann ich es nicht vielleicht doch mal? Und wenn ich es gemacht habe, denke ich immer, ja, vielleicht habe ich übertrieben. Also vielleicht bin ich doch nicht krank.
Nee, ich schaue da nicht mehr zurück. Also wirklich vorher das Gefühl ist furchtbar. Ich habe Angst davor. Ich habe immer Angst, dass jemand sauer ist. Keine Ahnung, jemand enttäusche oder so. Letztens habe ich einer Freundin abgesagt, weil das kurz vor meinem Wettkampf war und das mir dann doch einfach zu viel Stress war. Da hatte ich auch einfach ein richtig schlechtes Gewissen. Aber immer der Moment, wo es dann abgeschickt ist, da denke ich so, ja, Zeit gewonnen. Es fühlt mich wirklich, es fühlt sich an, als ob eine Zeitfee kommt und sagt, hier sind 3 Stunden und die gehören nur dir. Oder hier ist ein ganzer Tag, den du für dich nutzen kannst.
Das habe ich nicht. Ich habe immer, aber ich habe auch die letzten Tage einfach, ich habe wenig gearbeitet und trotzdem die ganze Zeit auf mein Handy geguckt und gedacht, eigentlich müsste ich ja arbeiten. Also ich habe
das kenne ich
heute,
aber auch.
Heute Vormittag, ich habe heute Nacht, wie gesagt, einfach super schlecht geschlafen und bin halt auch immer noch krank. Ich habe heute Vormittag einen Film geguckt, damit ich nicht arbeite. Also ich gucke nie Filme. Also Filme sind das Schlimmste. Aber
Vormittags einen Film gucken ist auch ganz weird, oder?
Vollkommen weird, also komplett. Aber ich dachte halt, okay, ich sitze jetzt schon wieder hier um 8 Uhr und denke mir, ja, aber eigentlich müsste ich doch noch schnell das machen und und wie wäre das und so. Und ich habe dann gedacht, nee, ich muss jetzt irgendwas anderes machen und habe mir einen Film angemacht, Handy weggelegt und meinen Strickkram zur Hand genommen und habe irgendwie einen Film geguckt für 2 Stunden und war so, ja, okay. Hat aber funktioniert. Also es hat das gebracht, was ich wollte, nämlich, dass ich nicht über die Arbeit nachgedacht habe.
Was hast du geguckt?
Willst du nicht wissen.
Okay, alles klar.
Ich habe It Ends With Us mit Blake Lively geguckt. In dem Film gab es halt super viel Kritik und das ist halt auch ein Buch von Colleen Hoover und so. Mhm. Da geht es um häusliche Gewalt. Aber der ist halt sehr Popkultur, also irgendwie sehr süß und nett dargestellt irgendwie. Also es gab super viel Kritik zu dem Film. Ich fand ihn, um den jetzt heute Vormittag zu gucken, echt süß. Ich habe auch das Buch irgendwie vor 1000 Jahren mal gelesen, als es rauskam. Kann man jetzt
Blake Lively halten, ist mein Girl Crush schon seit immer. Ja. Ist nämlich die schönste Frau, die jemals diese Erde betreten hat.
Ich gucke die halt an und denke mir, du bist zu schön. Also irgendwie, das ickt mich dann an. Ich mag das nicht.
Wenn echt?
Leute zu schön. Wenn Leute, vor allem, das ist jetzt nichts gegen blonde Frauen, aber wenn halt so blonde Frauen so wunderbar lange Haare haben, das schönste Gesicht, schöne Brüste, schön, alles schön, denke ich mir so, nö. Das zählt halt nicht. Das ist nicht in Ordnung. Sowas ist unverschämt. Das habe ich bei Black Lively tatsächlich. Aber die ist in dem Film rothaarig. Also die
okay.
Ja, da war sie auch ein bisschen mein Girl Crush. Aber die hat, glaube ich, im Nachhinein zu dem Film relativ viele weirde Sachen gesagt, die dann auf TikTok relativ zerrissen wurden. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob man den Film moralisch überhaupt gucken kann. Aber es ist am Ende des Tages einfach ein Film.
Ja.
Ja.
Okay, aber es hat geholfen. Das ist auch schon mal richtig gut, dass du. Aber krass, wie groß dein Arbeitswille ist. Oder gibt es Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen?
Nein, der Arbeitswille ist nicht da, sondern es ist das schlechte Gewissen da, nichts zu machen.
Oder so, ja.
Das habe ich auch schon mal gesagt, ich sitze manchmal da und habe eigentlich nichts mehr zu tun und dann sitze ich aber trotzdem einfach noch mehrere Stunden vorm Laptop und denke so, ja gut, eigentlich müsste ich ja jetzt irgendwas machen oder auf Nachrichten antworten. Also es ist ja immer irgendwas zu tun und ich denke halt immer, also wenn man halt nichts zu tun hat, kann man ja theoretisch sich was suchen, was man zu tun hat.
Da hast du recht, ja. Kommentare
antworten, auf Nachrichten antworten, Buchhaltung machen, wie auch immer. Und ich habe manchmal Schwierigkeiten damit, einfach zu sagen, nee, fertig jetzt für heute. Also ich habe mehr schlechtes Gewissen als wirklich Arbeitswillen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich.
Ja, aber jetzt heute habe ich ja wieder eine Podcast-Folge zu schneiden. Podcast schneiden ist meine liebste Aktivität, weil ich erstens immer sehr kichern muss, im Nachhinein nochmal über, weil manchmal sind wir einfach hilarious. Und ich kann dabei perfekt stricken. Es ist wie. Also früher habe ich es gehasst, keine Ahnung warum, aber ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt, meine eigene Stimme zu hören.
Ja, weil du jetzt mit einem anderen Programm schneidest, du hast es bei Audacity gehasst, oder?
Das stimmt, aber auch den Zustand von, so dieses, dass man dann tausendmal sagt und dann alles rausschneidet, weil man eigentlich denkt so, boah, wie redest du, Mann, red doch mal normal, also über sich selber.
Und so ist es ja gar nicht mehr, ne? Man guckt ja eigentlich nur noch, ist da irgendwas Grobes, hat es geklingelt, hat der Hund laut gebellt, die schlimm. Charlotte sagt, kannst du den Einsatz von mir vielleicht doch lieber rausnehmen, den ich gesagt habe? Obwohl das auch seltener passiert. Am Anfang war ich richtig panisch. Ja. Weißt du, also als wir angefangen haben, da habe ich ja zu dir gesagt, ich muss schneiden, weil ich so eine Angst habe, dass ich was sagen könnte, was zu einem Shitstorm führt, dass ich das nochmal alles kontrollieren muss.
Und jetzt schneidest du schon das ganze Jahr nicht mehr.
Ja, jetzt denke ich mir so, ach, ist eigentlich schon ziemlich geil, nicht schneiden zu müssen. Wenn ich was gesagt habe, ja, mein Gott.
Aber auch dieses, ich hatte früher halt immer den Drang, wenn ich das halt hinterher gehört habe, dachte ich immer so, boah, Lisa, komm mal zum Punkt, was ist denn los bei dir? Ne? Irgendwie, dass ich dann so ewig lange um Sachen rumgeredet habe. Aber ich habe mittlerweile einfach akzeptiert, dass das mein Stil zu sprechen ist. Also so findet der Gedanke hier statt und so kommt er dann raus.
Ja, du warst super selbstkritisch. Das stimmt. Du hast immer gesagt, du hast das Gefühl, du redest irgendwie nur Blödsinn oder so. Und ich, also fand ich nie, also. Aber schön, dass du es jetzt auch so siehst inzwischen.
Ja, es hilft halt, sich mit den Sachen zu konfrontieren. Also auch wenn ihr selber findet, also zum Beispiel auch, das haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, wenn man sich selber hässlich findet oder so, oder halt super kritisch mit seinem Optischen ist. Ey, wenn ich einen Tag meine ganzen Videos geschnitten habe, denke ich danach so, ja, geht eigentlich. Einfach, weil man sich dran gewöhnt, wie man aussieht,
Konfrontation.
Wie man redet.
Ist so. Bei mir ist es ja so, dass ich habe ein Piercing, genau wie du. Nee, doch, du hast auch ein Piercing. Doch, genau, Nasenpiercing.
Ja.
Und ich habe ja früher eigentlich immer alles mit Instagram gefilmt. Und bei Instagram wird ja immer alles gedreht. Das heißt, ich kenne mich nur aus einer Perspektive mit dem Piercing auf einer Seite. Und das ist dann die Perspektive, die ich kenne und mag. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit der Kamera mich zu filmen. Und dann ist es ja wie andersrum. Und ich dachte, wer ist dieser monströs hässliche Mensch? Wirklich. Ich dachte, es kann nicht wahr sein, wie schlimm ich andersrum also gespiegelt in dem Sinne aussehe. Das ist nicht normal. Also das wirklich, jeder, der das sieht, muss denken so, was ist denn mit dir passiert?
Hilfe!
Lustig, ich habe es einmal zu dir gesagt und du meintest so, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und inzwischen ist es halt oft so, ich mache irgendwie Werbung und dann filme ich es mit der normalen Kamera und dann kann ich es halt nicht umdrehen, weil da zum Beispiel ein Etikett ist oder sowas, was dann falsch rum wäre. Und dann denke ich mir, gut, dann mache ich es halt so. Und jetzt habe ich das so oft gemacht, dass ich inzwischen denke, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm und eigentlich ist auch nicht so wichtig irgendwie. Es ist einfach, wenn man sich immer und immer mehr damit konfrontiert, auch mit der eigenen Stimme, meine eigene Stimme zu hören, macht mir gar nichts aus. Null. Als ich früher, keine Ahnung, man hat in der Schule irgendwie mal eine Aufnahme oder so gemacht. Musikunterricht oder so oder was weiß ich. Und wenn ich ja meine Stimme gehört habe, dachte ich so, das ist ein Witz, oder? So kann ich doch nicht klingen. Wieso rennen die Menschen nicht weg, wenn sie das hören?
Ja.
Und jetzt ist es halt einfach komplett normal. Vielleicht ist es auch mit Voices normaler geworden. Also für, so klar, Podcast ist ja nochmal was das eine, aber dass man Voices ständig aufnimmt, hat es vielleicht für fast alle Leute normalisiert.
Aber hörst du dir deine eigenen Sprachnachrichten nochmal an?
Immer. Ich immer.
In den letzten Minuten drüber reden, damit das vielleicht nicht mehr alle mitkriegen. Ich schäme mich dafür, aber ich mache das immer.
Ich liebe das. Das ist wie meine eigenen Storys angucken.
Ja, aber teilweise schicken wir ja gegenseitig so Audios, die so 7 Minuten lang sind oder so. Und immer, wenn ich auf deine Antwort warten muss, denke ich mir, hör ich mir doch mal, was ich eigentlich gesagt habe. Es ist so klassisch.
Ey, ganz ehrlich, wenn ich eine Person wäre, die sich selber nicht gern beim Reden zuhört, würde ich auch keinen Podcast machen. Ja, ich find's geil, was ich von mir gebe. Was soll ich sagen? Manchmal bin ich stolz auf Formulierung. Manchmal finde ich mich selber hilarious. Und dann denke ich mir, diese ulkige Nachricht, die ich verschickt habe, die bringt mich jetzt selber nochmal zum Lachen.
Ich finde auch einfach, ich weiß nicht, ob es am ADHS liegt, aber ich mag es manchmal, mir selber beim Reden zuzuhören, weil ich denke, wow, das war noch ein Gedanke, der in meinem Kopf war. Der war halt noch nicht ganz ausformuliert in meinem Kopf, sondern ich habe den dann so rausgeblabbert. Und dann denke ich so, das war ja richtig schlau, was ich da gesagt habe. Also ich kann ja beim Reden nicht richtig mitdenken, sondern muss halt.
Weißt du, was ich besonders witzig finde? Wenn ich mir was anhöre, was ich schon mal gesagt habe und dann Gedanken habe dazu und denke so, ja krass, das hat ja auch damit zu tun. Und dann mein erstes Ich sozusagen genau das Gleiche dann äußert. Ich denke, ja krass, anscheinend ist das der natürliche Weg, dass ich dann auf diesen nächsten Gedanken komme, sozusagen. Ich bringe mich dann selber immer wieder auf den gleichen Gedanken mit der gleichen Formulierung, was ich irgendwie ziemlich witzig finde.
Ja.
Oh, du hast mich gerade so starr angeguckt. So, ja, so witzig ist noch wieder nicht.
Ich hatte selber wieder irgendeinen Gedanken. Das ist halt auch richtig geil. Manchmal höre ich Podcast, also schneide ich den Podcast und denke so, wow, diesen ganzen Abschnitt, den ich erstens selber gesagt habe oder den du gesagt hast, habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Weil ich irgendwie dann so im Kopf schon wieder woanders war, so ein bisschen abgeschweift war. Also ich höre den Podcast echt noch mal. Also ich weiß manchmal nicht, über was wir geredet haben, wenn wir hier aufhören, sondern erst
beim Schneiden denke
ich so.
Du, ich freue mich auf Freitag um 12 Uhr, weil dann kommt eine neue Podcast-Folge raus, die ich mir dann immer schön anhöre.
Das mache ich nicht, das geht mir zu weit, aber weil ich sie schneide wahrscheinlich. Ich glaub,
aber du schneidest, habe ich früher, glaube ich, auch nicht gemacht, als ich geschnitten habe. Aber jetzt denke ich mir immer so, kannst du noch mal reinhören, worum ging es eigentlich noch mal?
Ja, und ihr könnt auch noch mal reinhören.
Ja, das ist jetzt richtig Inception, wenn ich das jetzt am Freitag höre, wie ich jetzt sage, wie ich es am Freitag höre.
Und das Ding ist, dass ganz viele Leute, die jetzt auf Freitag 12 Uhr auf die Folge geklickt haben, jetzt wissen, dass du gleichzeitig mit ihnen die Folge gehört hast.
Ja.
Hammer.
Mhm.
Das ist jetzt ein richtiges Verbundenheitsgefühl mit Schloddy.
Ja.
Mega.
Das ist so wieder wie Robin, die sich selber zuzwinkert.
Das machst du doch auch heimlich, komm schon. Ja. Ich achte demnächst auf deine Reels und auf deine Videos in der Story.
Mach das, mach das.
Ja.
Ach schön, dann sind wir doch noch mal ein bisschen positiver geendet, ne?
Das stimmt. Ist oft so, ne? Dass wir so ein bisschen negativ anfangen und dann positiv aufhören.
Ja.
Oder andersrum. Irgendwie können wir nicht eine Stimmungslage
machen. Nee, ist aber auch ganz gut, finde ich. Guck mal, wir werden jetzt alle abgeholt an dem Tiefpunkt, den sie sind, und ein bisschen abgeliftet.
Ja, haben wir gerne gemacht. Ja. Dankt uns gerne auf unserem Instagram-Account, wenn ihr möchtet. Überleitung kann ich. Wenn ihr dem Podcast folgen wollt, dann könnt ihr sowohl den abonnieren auf eurer jeweiligen Podcast-Plattform, die ihr präferiert, aber ihr könnt uns auch auf Instagram folgen unter neurodiverdings.podcast oder Charlotte unter @charlottchen mit Doppel-A oder mir unter @theunormalbrain. Und wenn euch das noch nicht reicht an Podcast und Support, dann könnt ihr beides bekommen auf Steady. Da bekommt ihr nämlich sowohl mehr Podcast, in dem wir da Zusatzfolgen aufgenommen haben. Die aktuellste ist jetzt noch gar nicht so alt. Da geht es um abwesende Väter. Und ihr könnt uns da auch supporten, indem ihr da ein Abo abschließt. Das heißt, ihr kriegt Folgen und wir kriegen Unterstützung finanzieller Art für 4 oder 6 Euro. Klickt einfach dafür auf den Link in der Folgenbeschreibung. Und da gibt es eben, ich glaube, 10 Zusatzfolgen bisher, aber da kommen halt immer mal wieder neue zu so ein bisschen privateren Themen, wo wir nicht möchten, dass es das ganze Internet weiß. Also wie wir als Kinder waren oder wie wir gedatet haben oder ob wir selber mal Kinder haben wollen und alle möglichen Themen. Du musst es immer runterrattern, ich kann das nicht.
Mhm. Deine Angststörung hat eine Folge, meine Essstörung hat eine Folge, unser Liebesleben hat jeweils eine Folge. Wie wir als Teenies waren, wie wir als Kinder waren, Fanfiction und wie wir mit Finanzen umgehen. Ihr könnt einfach bei Steady euch das mal angucken, ganz unverbindlich. Da sind immer so Teaser und da schreibe ich immer so einen süßen kleinen Text, dass ihr genau wisst, worum es geht und was euch in der Folge so erwarten wird. Auch meine Haare stehen irgendwie auf, komisch. Und dann seht ihr halt, ob die Folge was für euch wäre. Also ja, wenn man jetzt nur den Titel sagt, ist es ja nicht so aussagekräftig, aber da steht dann halt, worum es wirklich geht. Und dann könnt ihr überlegen, lohnt sich das für euch? Und dann könnt ihr ein Abo abschließen. Das ist auch jederzeit kündbar. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr nicht kündigt, sondern dabei bleibt, weil ja immer wieder neue Sachen dazukommen werden. Und genau, wir sehen das halt auch so ein bisschen, dass es nicht nur für die Folgen ist, sondern auch einfach Support für diesen Podcast hier, den ihr ja jede Woche bekommt, gratis auf die Ohren drauf. Und damit wir auch ein bisschen Geld damit verdienen können, freuen wir uns sehr, wenn ihr dieses kleine Abo abschließt. Es ist ja immerhin nur ein Kaffee im Monat.
Ist genau. Ja
nicht viel.
Da freuen wir uns drüber. Und ansonsten haben wir auch beide ein Buch geschrieben. Charlottes Buch heißt Nicht falsch, nur neurodivergent. Und da geht es um ihre Geschichte mit der Diagnose ADHS und Autismus im Erwachsenenalter. Und ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Hirngespinste. Und da geht es um meine Erwachsenendiagnose ADHS und alles, was so damit einhergeht. Genau. Alles ist aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten, as usual, gebt uns 5 Sterne. Habt uns lieb. Und mehr fällt mir nicht ein.
Dann hören wir uns nächste Woche.
Ja. Tschüss. Hoffentlich dann gesund, bitte.
Ja, gib dir mal Mühe.
Danke.